Bücher und
der Rowohlt Podcast
mit Kevin
und Lisa.
Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Bücher und.
Hallo, mein Name ist Lisa.
Und ich bin Kevin. Schön, dass ihr uns zuschaut oder zuhört. Und wir beginnen ja jede Folge mit einer Einstiegsfrage. Und die Einstiegsfrage für heute, die habe ich dir beim letzten Mal gestellt. Ich hoffe, du hast dir etwas Gedanken dazu gemacht, weil Lisa, ich möchte von dir wissen, kennst du Insider-Geschichten aus der Buchbranche?
Ich habe mir ehrlicherweise nicht so viele Gedanken drüber gemacht, weil ich dachte, wie schwer soll es sein? Aber ich habe bis jetzt immer noch keine Insider-Geschichte. Also ich arbeite jetzt seit 2,5 Jahren bei Rowohlt und davor war ich nicht in der Buchbranche beziehungsweise war Autorin, aber da habe ich nicht so viel mitbekommen. Deswegen, ich glaube, ich muss heute passen. Ich weiß nicht, ich glaube, es wäre alles so langweilig oder komisch, dass ich jetzt irgendwie uns abfeiern will. Ich will das, also irgendwie fühle ich mich da nicht so gut. Also nee, tatsächlich, ich habe keine Geschichte mitgebracht, voll langweilig. Ich hoffe, du.
Naja, ich habe eine Vermutung, wer sich hinter dem literarischen Quartett versteckt. Aber nur eine Vermutung. Und ich weiß, wo das Team Rot wohnt.
Ja, gut. Aber Quartett, meinst du, das sind Buchbranchenmenschen?
Ich habe das Gefühl, ja. Aber ich will nicht zu viel verraten. Soll ja ein Insiderwissen bleiben. Aber es ist auch nur eine Vermutung. Wie sieht's bei dir aus, Tim?
Also ich habe tatsächlich jede Menge Insider-Geschichten, weil ich seit 1991 in der Buchbranche unterwegs bin. Und da lernt man im Laufe der Zeit schon viele Leute kennen und man erlebt auch viele Geschichten. Aber was man lernt, ist vor allen Dingen, dass man diese Geschichten niemals erzählt, wenn ein Mikro in der Nähe ist, sondern man behält die schön für sich. Wenn es aber eine Geschichte geben sollte und ihr eine hören wollt, die tatsächlich, finde ich, für mich ein bisschen dafür steht, wie diese Buchbranche ist, / wie sie sein sollte, hätte ich eine parat.
Ja, hau raus.
Und zwar Klassiker, Buchmesse vor, ich glaube, 4 Jahren, also die vor oder nach Corona, ich weiß nicht mehr genau, welche es war. Langer Messetag gewesen, ich bin ziemlich fertig mit der Welt, laufe abends einfach nur auf dem Weg nach einem Glas Prosecco über die Messefläche und sehe an einem Stand einen Menschen stehen, den ich nur über Instagram kannte und gehe auf den Stand, um Hallo zu sagen, der war im Gespräch, also stelle ich mich an den Rand, warte kurz und dann steht mir ein Mensch gegenüber und guckt mich an und guckt auf mein Namensschild und Gesicht, Namensschild, Gesicht. Das ist so die Art Geschichte, wo man dann eigentlich gar nicht wissen will, wie es weitergeht. Und der Mensch kam dann und sagte, Entschuldigung, sind Sie der Timothy Sonderhüsken? Und ich habe gesagt, naja, es gibt nur 2 Menschen mit diesem Namen in Deutschland und weltweit. Also ich bin der aus der Buchbranche. Ich bin nicht der Handwerker aus Norddeutschland. Und dann hat er gesagt, ja, ich will seit Jahren mal mit Ihnen sprechen, weil Sie haben mein erstes Buch abgesagt. Und das ist so der Moment, wo man als Lektor eigentlich denkt, ich möchte hier nicht sein.
Unangenehm.
Da habe ich gesagt, ja, war möglicherweise ein Fehler, wenn Sie jetzt hier sind. Und dann hat er gesagt, nee, ich will Ihnen seit Jahren sagen, dass das das Beste ist, was mir passieren konnte. Weil damals habe ich bei Drümmer gearbeitet, also bei eurem Schwesterverlag. Und ich habe ihm eine sehr ausführliche Rückmeldung gegeben und habe gesagt, warum ich sein Buch toll finde, aber warum ich nicht glaube, dass er bei Drümmer gut aufgehoben ist. Und ich glaube, der Keysatz war, Sie müssen der Erste in einem kleinen Programm sein und nicht der 12. in einem großen Programm. Und hatte das damals ein bisschen ausgeführt, habe ihm das geschickt, habe nie wieder von ihm gehört. Dann habe ich gefragt, so, aber jetzt müssen Sie mir helfen, wie ist denn Ihr Name? Und dann hat er mir seinen Namen gesagt und den kannte ich natürlich, weil das in der Zwischenzeit ein relativ erfolgreicher Autor geworden ist. Und der hat gesagt, dass er so gut wie von keinem Verlag eine Rückmeldung bekommen hat. Und sagt er, wenn eine Rückmeldung kam, dann eben oft so diese Standardsachen von passt nicht ins Programm. Und er hat gesagt, dieser Moment, wo er eine ausführliche, respektvolle Antwort bekommen hat, mit der er weiterarbeiten konnte. Und er ist dann zu einem nicht ganz so kleinen Verlag, aber eher einem kleineren Verlag gegangen, war der Erste im Programm und ist dadurch erfolgreich geworden. Und er sagt, ich bin auf dieser Messe, um mein 4. Buch vorzustellen. Und das läuft super und das verdanke ich zu einem Gutteil auch Ihnen. Und dann sagte ich sowas wie, ha? Und dann sagte er, und ging. Und ich stand da und war so randvoll Gefühl. Und ich glaube, dass diese Geschichte ein paar Dinge über die Buchbranche zeigt, nämlich dass Verlage immer wissen sollten, wie viel Macht sie haben, wie viel Wirkmacht sie haben auf das Leben von Menschen, die schreiben. Ich glaube, diese Geschichte zeigt, dass wir, obwohl wir in Verlagen immer so viel zu tun haben und so busy sind und so weiter, uns immer die Zeit nehmen sollten für die kleinen Zusatzdinge und für diese Random Acts of Kindness, die es eben bedeutet, nicht nur zu schreiben, passt nicht ins Programm, next, sondern zu schreiben, passt nicht ins Programm, Komma, weil. Und es beweist einmal mehr, dass man sich in dieser Branche mindestens zweimal sieht, wenn nicht mehr. Und vielleicht schon so als Geleitwort, seid nett zu mir in diesem Gespräch, weil wir sehen uns auch nochmal wieder.
Wir sehen uns auf jeden Fall.
Ja. Ja, vielen Dank für diese Geschichte. Ich finde auch, die sagt sehr viel und ich freue mich schon auf das Gespräch mit dir. Ja, wie wir gerade gemerkt haben, im Leben unseres heutigen Gastes dreht sich alles um Bücher und das schon sehr lange. Nach 30 Jahren als Lektor und Programmleiter und Verlagsleiter in unterschiedlichen Verlagen hat er nun die Seite gewechselt und seinen ersten Roman geschrieben, Eine Liebe ohne Sommer. Außerdem ist er Kolumnist, Moderator, Buchblogger, führt einen erfolgreichen Instagram-Kanal und einen Podcast namens Rababum. Ist das richtig?
Rababum. Ja.
Timothy Paul ist zu Gast. Schön, dass du hier bist und dir die Zeit genommen hast, heute mal bei uns im Podcast aufzutauchen. Und wir reden heute über die Buchbranche.
Ich finde es ganz aufregend, jetzt mal durch euch diesen Seitenwechsel auch zu haben. Also erstmal freue ich mich, dass ich zu Gast sein darf in einem der Podcasts, wo ich tatsächlich seit der ersten Episode jeden und dann auch mit wachsendem Vergnügen gehört habe, aber eben auch mal von euch in die andere Rolle geworfen zu werden. Und wenn ich zwischendurch anfange, euch Fragen zu stellen, euch zu interviewen, einfach irgendwie ein kurzes Handzeichen geben, ich kann auch still sein.
Aber so soll es sein, es soll ja ein Gespräch sein.
Ja.
Also eine sehr schöne Geschichte, die du gerade eben erzählt hast. Und ich finde, das ist so eine der Geschichten, die die Buchbranche schreibt oder schreiben kann. Es gibt ja viele solche eigentlich wirklich schöne Geschichten. Und unsere erste Frage, die wir uns aufgeschrieben haben, passt da eigentlich sehr gut dazu, weil du ja diesen Seitenwechsel gemacht hast. Und ist es für dich, denkst du, ist es ein Vor- oder Nachteil, dass du die Branche schon so gut kennst?
Also es ist ein ganz eindeutiges sowohl als auch. Mhm. Auf der einen Seite ist es ein großer Vorteil, den ich habe gegenüber Menschen, die jetzt zum ersten Mal ein Buch geschrieben haben und zum ersten Mal diese ganze Ochsentour, wie finde ich eine Agentur, wie finde ich einen Verlag, wie finde ich mich in dem Verlag zurecht. Dass ich das alles schon kenne, ist eigentlich natürlich ein Vorteil. Auf der anderen Seite ist es ein totales Mindfuck, Multiverse of Madness. Darf man hier Mindfuck sagen in diesem
alles.
Podcast?
Alles.
Wunderbar. Es ist dieses Multiverse of Madness, weil ich natürlich immer schon antizipiere, was die andere Seite tut, denkt oder was etwas bedeuten kann. Also Beispiel, meine wunderbare Lektorin Dina Fischer hat mir neulich eine WhatsApp geschrieben. Da war ich in Berlin unterwegs für meinen Podcast und sie schrieb, du bist unterwegs, können wir nachher einfach mal kurz sprechen, ist nichts Schlimmes. Und ich dachte, okay, sie streichen mein Buch aus dem Programm, weil ich weiß, dass viele Lektoren und Lektorinnen ihren Autorinnen und Autoren einfach sagen, es ist nichts Schlimmes, um dann zu sagen, geht alles gar nicht mehr. Also da ist so ein bisschen, dass ich mir manchmal selber im Weg stehe und es auch schwierig ist, ergebnisoffen an Sachen ranzugehen, weil bei mir im Hinterkopf immer schon Dinge mitlaufen. Mhm. Und das war ein paar Meter von hier im Büro, als ich das erste Mal mein Cover gesehen habe, das ich wirklich liebe. Da sah es aber noch nicht ganz so aus, wie es jetzt aussieht. Und es ist komplett normal, dass man als Autor, als Autorin einen Coverentwurf gezeigt bekommt und man einfach sagt, Mensch, können wir hier noch ein bisschen an der Farbe drehen oder die Schrift drehen oder die Figuren drehen oder auch können wir es ganz neu machen. Und ich bin aber in dieser Situation sofort in die Verlagsseite gesprungen und habe über einen Entwurf, der damals eben noch nicht der war, der es jetzt geworden ist, auf der Lektorenebene gesprochen und habe das Gespräch moderiert und habe so letztendlich auch die ganze Zeit die Verlagsinteressen abgekloppt. Das wäre doch gut für das, das wäre doch gut für das. Und als ich später im Hotel war, habe ich gedacht, was hast denn du da gemacht? Weil du bist doch der Autor und du solltest doch gar nicht versuchen, es für sie richtig zu machen, sondern du musst doch jetzt in der Rolle sein, dass es für dich richtig ist. Und darüber stolper ich tatsächlich manchmal, dass ich nach diesem Brainwash der letzten 30 Jahre immer das Gefühl habe, sei nicht dieser Autor. Und für alle, die das jetzt nur hören, ich male gerade Anführungszeichen in die Luft. Dieser Autor ist nämlich der, ihr werdet das bei Rowohlt noch nie gekannt haben, aber In jedem Verlag gibt es natürlich die Autoren, mit denen man nichts zu tun haben will, die anstrengend sind oder die sich gegen alles wehren und mit denen man nicht so gerne arbeiten möchte. Und meine konstante Panik ist, dass irgendwann jemand sagt, Tim, du bist jetzt einer dieser Autoren. Und da stehe ich mir, glaube ich, manchmal fast selber im Weg.
Ja, es ist auch, sorry.
Ich glaube, als wir uns das erste Mal kennengelernt, aber als wir uns kennengelernt haben, hattest du es auch deine Angst uns erzählt. Und ich kann dir sagen, das ist auf jeden Fall nicht so.
Ein Glück.
Du bist nicht einer dieser Autoren.
Habt ihr so welche bei Rowohlt?
Auf gar
keinen Fall. Nein, natürlich nicht.
Die sind nur bei den anderen Holzbänkern, ja, oder?
Denn das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Als wir uns hier das erste Mal gesehen haben, hast du uns das sogar explizit gesagt. Ich bin nicht einer dieser Autorinnen. Und das stimmt auch, das merken wir auch.
Wobei man auch eine Lanze natürlich für diese Autorin brechen möchte, weil es ist schwierig, was da passiert. Und das ist etwas, was auch für mich das große Learning der letzten 2 Jahre ist. Dass es auf der anderen Seite zwar auch schön ist, und es gibt auch Kekse, aber auf der anderen Seite sind Dinge ganz anders. Und wenn ich jetzt heute so an die letzten 2 Jahre zurückdenke, dann glaube ich, dass ich sogar ein besserer Lektor geworden bin, dadurch, dass ich jetzt Autor bin, weil ich einfach noch viel stärker weiß, wie sich das anfühlt, wie sich ein ganz normal im Arbeitsalltag hingeschnodderter Bemerkungshalbsatz plötzlich auswirken kann und wie groß das Ganze werden kann. Und das ist wirklich eine spannende Erfahrung. Und deswegen, weil deine Frage ja war, ist es ein Vor- oder ein Nachteil? Es ist beides und zwar vollumfänglich.
Ja.
Ich glaube, was so ja eigentlich in allen Branchen oder allgemein bei allen Personen ganz gut ist, wenn sie einander trauen. Und ich habe bei dir auf jeden Fall das Gefühl, dass du uns ja vertraust oder dass du dem Verlag ja vertraust. Und genauso sollte das ja vom Verlag auch gegenüber den AutorInnen sein. Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, oder ich weiß auch, dass das schwer ist, seine Arbeit so einfach abzugeben und dann die anderen machen zu lassen, so. Jetzt macht mal mit dem Buch, was ihr so denkt. Das ist irgendwie, das schmerzt ja vielleicht auch ein bisschen, aber da muss man ja einfach Vertrauen haben. Und das wünsche ich mir dann bei manchen nicht nur jetzt hier irgendwie im Verlag, sondern generell, dass man ja aneinander einfach vertraut, jeder seine Expertise hat, jeder das tut, was er kann und jeder das Beste möchte, ne?
Ja, genau. Und das ist dann auch manchmal das Spannende. Natürlich genau dieser Punkt, wenn du sagst, alle wollen nur das Beste oder im Idealfall wollen alle nur das Beste. Bei Rowohlt will natürlich immer nur, wollen alle das Beste nur. Und dann aber plötzlich dann eben nicht mehr in so einem schönen Gespräch wie hier zu sitzen, sondern zu Hause. Und das war für mich, als es um die Redaktion meines Romans ging, also als ein Liebe ohne Sommer, was ich ja mit viel Herzblut geschrieben habe, dann in der redigierten Fassung bei mir lag, und ich mich jetzt zu den einzelnen Stellen verhalten musste, die Dina Fischer da wunderbarerweise angemerkt hat. Dina ist eine ganz tolle, sehr sanfte, aber bestimmte Lektorin. Weiß ich sehr zu schätzen, weil ich mich da auch optimal geführt fühle. Aber bei jeder Textstelle waren bei mir 3 Schlaufen im Kopf. Mhm. Die erste war, nimm das alles an, du willst Dina keine Arbeit machen, weil die meint es ja nur gut und das ist auch alles richtig. Und du willst nicht dieser Autor sein. Das zweite Ding war, aber du bist ja dieser Autor oder ein Autor. Und das dritte war, was hätte ich denn selber als Lektor in der Situation gemacht?
Ja.
Und von daher habe ich also für diese Redaktion gefühlt länger gebraucht als für das Schreiben des Buches, weil ich alles noch 3-mal durchdacht habe auf 3 verschiedenen Ebenen. Und es war wahnsinnig schön, als ich dann mit Dina darüber gesprochen habe und Dina gesagt hat, du, mir ging es ganz ähnlich, weil ich habe dir mit 30 Jahren Lektoratserfahrung ein redigiertes Manuskript geschickt. Ich habe mich natürlich auch gefragt, habe ich was vergessen? Bin ich zu weit gegangen? Und das sind die schönen Sachen, die ich jetzt gerade alle lerne.
Ja, voll schön, dass ihr da diesen Austausch habt.
Und die ist ganz toll.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn du doch schon so lange in der Buchbranche bist, warum denn jetzt erst ein Buch?
Das ist eine gute
Frage. Oder warum jetzt noch ein Buch?
Warum jetzt noch ein Buch?
Ich habe so lange kein Buch geschrieben.
Also glücklicherweise habe ich ja schon das ein oder andere Buch geschrieben unter gut gehüteten Pseudonymen, die niemals ans Licht der Öffentlichkeit sollen. Ganz am Anfang sogar so ein paar kleinere Bücher, kleinere Sachbücher, die unter meinem richtigen Namen dann erschienen sind. Und dann habe ich ganz lange aber nichts geschrieben und vor allen Dingen keinen Roman geschrieben, weil ich immer 2 Sachen vor mir hergetragen habe. Das eine war, ich habe keine Zeit, was stimmte, und ich habe keine originäre Idee. Ich habe mich immer, oder ich war immer sehr stolz darauf, dass ich für meine Autoren aus jedem Halbsatz, den die irgendwo haben fallen lassen, sagen konnte, hey, das ist eine gute Geschichte. Lass uns daraus eine Geschichte, lass uns daraus einen Roman machen. Oder ich bekomme ein Manuskript hingelegt von einer Autorin, einem Autor und sage, du, es tut mir wahnsinnig leid, das ist nicht das richtige Buch für dich gerade. Aber die eine Nebenfigur, die da hinten durchs Bild läuft, können wir über die nochmal sprechen. Und da war ich immer hervorragend drin. Und ich habe gesagt, daraus kann ich was machen, aber dieser Impuls, diese eigene Idee, das fehlt mir. So, nun hatte ich plötzlich Zeit, weil ich mir ein Sabbatical gegönnt habe und habe einen Monat lang Croissants gegessen. Das war dann ehrlicherweise für alles an mir Beteiligte nicht so unbedingt gut.
Aber lecker.
Lecker war es tatsächlich. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe überlegt, wäre das eine Möglichkeit, ein Buch tatsächlich jetzt zu schreiben in der freien Zeit? Und dann fehlte mir die Idee und dann war sie wirklich von einer Sekunde auf die andere da, weil ich in einer Zeitung am Silvestertag einen Artikel gelesen habe, wahrscheinlich vollkommen lieblos vorproduziert, schon im Sommer, aber kann man in der Silvesterausgabe gut raushauen, über Gutscheine. Und diese Idee mit den Gutscheinen war plötzlich in meinem Kopf. Und dann hat genau das angefangen, was ich normalerweise immer Autorinnen, Autoren auch beigebracht habe, weil ich ja auch Schreibtrainer und Schreibcoach bin. Dieses Gutscheine. Gutscheine ist ein gutes Thema. Wer bekommt Gutscheine? Ja, eine Frau. Und warum bekommt die Gutscheine? Naja, irgendwie wegen einem Mann. Was ist das für ein Mann? Oh, der ist tot. Und dann war plötzlich die Idee da. Und das war wirklich so dieser Magic Moment für mich und für Eine Liebe ohne Sommer, weil ich dann die Grundkonstellation der Personen hatte und dann wirklich das Gefühl hatte, jetzt will ich das schreiben. Und ja, es wäre schicker gewesen, ich hätte das so Bridgerton-mäßig als Young Blushing Debutante gemacht und wäre irgendwie mit Anfang 20 und 40 zarter Haut auf den Ball der Buchbranche gerauscht. Jetzt ist es Bridgerton in der, keine Ahnung, Zombie-Version, aber jetzt bin ich nun mal da.
Ja, und wie schön. Das ist doch toll.
Du hast jetzt gerade dein Buch, also über die Buchidee gesprochen und ein bisschen über den Inhalt. Und was ich ganz spannend fand bei deinem Buch, es touchiert ja die Verlagswelt, aber es touchiert sie wirklich nur ganz peripher. Es ist ja nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil. Mhm. Die Erzählerin arbeitet als Freie teilweise für einen Verlag. Und das ist aber nie, das ist immer nur so ganz nebenbei. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich mich dann so gefragt, ja, spannend. Also spannend, dass du quasi das Know-how aus der Verlagswelt irgendwie reinbringst, aber dann irgendwie auch gar nicht. Mhm. War das eine bewusste Entscheidung, dass das vorkommt, aber nicht so richtig vorkommt?
Auch da, es war eine bewusste und eine unbewusste Entscheidung. Und eine bewusste Entscheidung war es, weil ich ein Buch schreiben wollte, nachdem ich die Person für mich gefunden habe und die Idee für mich gefunden habe, wusste ich, es wird die Geschichte einer Liebe, die nicht so funktioniert, wie Liebe normalerweise funktioniert. Mhm. Nämlich, man lernt sich kennen, es wird schwierig, es wird schön, man bleibt bis ans Ende des Lebens zusammen. Und das wollte ich gegen den Strich bürsten. Ich wollte eine andere Geschichte von Liebe erzählen. Ich wollte eine Geschichte erzählen, in der es um verschiedene Möglichkeiten von Liebe geht, auch mit den verschiedenen Fragestellungen, die man haben kann. Während ich dann das Buch vorbereitet habe, ist mir immer bewusster geworden, dass ich auch über Familie schreiben will und über diesen sehr dehnbaren Begriff, weil wir kennen das ja alle, die eigene Familie ist ja immer ein bisschen schöner oder schrecklicher als die Familie von anderen. Aber ist die eigene Familie wirklich schöner und schrecklicher? Und darüber wollte ich auch schreiben. Und nachdem ich diesen emotionalen Kosmos für mich hatte, für dieses erste Buch, für Eine Liebe ohne Sommer, war klar, dass der Verlag ehrlicherweise keine Rolle drin spielen kann. Obwohl es natürlich auch weit im Hintergrund war, weil ich habe ja diese ganzen Insider-Geschichten, nachdem ihr am Anfang gefragt habt. Und dann war es aber für mich eben eine unbewusste Entscheidung tatsächlich, dass ich gemerkt habe, als ich die Figur immer mehr für mich gefasst habe, der Rosa, dass da irgendwie der Verlag mit reinkommen muss. Und deswegen gibt es, wie du sagst, es gibt 2, 3 Szenen, die sehr bewusst auch im Verlagsmilieu spielen, was sehr lustig ist, weil Menschen, die mich kennen und die das Buch gelesen haben, waren natürlich sofort, oh, das ist Person XY und das ist so und das ist doch der Verleger da, was alles nicht stimmt. aber deswegen ist mein altes Leben Verlag natürlich auch ein bisschen in meinem neuen Leben als Autor von Romanen drin.
Ich finde das ja auch ganz spannend, wenn man Bücher liest, die im Verlagsmilieu spielen oder das Verlagsmilieu touchieren in irgendeiner Form, gibt ja diverse, ist das so wirklich, ich habe das Gefühl, es ist so bei Leuten, die in Verlagen arbeiten, fast ein bisschen Sport, dann das zu lesen und sagen, wer wird hier beschrieben? Mhm. Ist das Verlegerin XY?
Ja, natürlich.
Ist das Autor A, B, so, ne? Und das finde ich auch immer sehr witzig.
Ich glaube, als Autorin hat man das eh bei allen Büchern oder ja, dass das Umfeld wissen möchte, wer ist in den Büchern.
Also aber nicht jeder Roman ist ein Schlüsselroman, ne? Also,
ja, also selbst wenn man betont, dass es keine Biografie ist und fiktional, suchen die Menschen ja einfach nach dem Umfeld. Bist du die Protagonistin und ist hier.
Das sagt aber auch viel über die Buchbranche, weil es gab vor vielen, vielen Jahren gab es einen deutschen Literaturagenten, ich nenne keinen Namen, weil ich weiß nicht, ob es ein offenes Pseudonym war, der hat tatsächlich einen Enthüllungsroman über die Buchbranche geschrieben. Mhm. Und da gab es natürlich auch eine Verlegerperson und ich kannte einen Verleger, der festen Überzeugung war, das ist ein Buch über ihn. Und der das auch sehr vor sich hergetragen hat und auch immer so, aha, und das hat der aber falsch beobachtet und so bin ich gar nicht. Und diese eine konkrete Situation war ganz anders. Und ich habe irgendwann mit dem Agenten gesprochen, der sagt, das war wie in einem Film, weil dieser Verleger war explizit überhaupt nicht gemeint. Er hat gesagt, da steckt natürlich viele Mechanismen drin, die in der Branche typisch sind. Aber er sagt, es ist schon spannend, dass ein einzelner Mensch dann aber doch sagte, es ist natürlich ein Schlüsselroman über mich.
Also sich angesprochen zu fühlen, ist, sagt er dann auch schon sehr viel. Ne?
Ja. Wir warten noch
nicht auf die besten Sachen übrigens.
Ja, das ist auch immer so. Wir warten auch noch auf einen Schlüsselroman über uns beide.
Wann schreibst du mal ein Buch,
Kevin? Oh, was geht da, neues Buch? Ich schreibe über zwei großartige Social Media Manager und ihre Abenteuer auf einer Buchmesse. Das Problem ist nur, dass man mir bei Robert sehr deutlich zu verstehen gegeben hat, dass hier der FSK 18 sehr ernst genommen wird. Und
dein Buch.
Lassen wir das drin oder schneiden wir das später raus?
Lassen wir drin.
Hatte ich denn deine Buchidee irgendwann überrascht? Hast du gedacht, wenn du mal ein Buch schreibst, schreibst du das Buch oder dachtest du in eine ganz andere Richtung, dass du Science Fiction oder Krimi oder so schreibst? Oder warst du da schon immer offen für alles?
Also ich wäre, glaube ich, offen für alles gewesen, wenn ich vor diesem einen Moment, wo ich diese Idee gefunden habe, wenn ich da mal drüber nachgedacht hätte, machst du es jetzt wirklich? Dann war die Idee da und die Idee hat dann dieses Buch letztendlich diktiert. Und es gibt ja Autoren, die schreiben alles aus dem Bauch raus. Die wissen am Anfang des Schreibens noch nicht, wo das Ganze endet. Ich habe für meinen eigenen Podcast neulich auch eine ganz tolle Autorin interviewt, Verena Kessler, die gesagt hat, warum sollte ich ein Buch schreiben, wenn ich weiß, wie es ausgeht? Weil dann langweile ich mich ja die ganze Zeit. Und so bin ich nicht. Also ich wusste in dem Moment, wo ich angefangen habe zu schreiben, wusste ich ganz genau, was am Ende passiert. Und ich wusste genau, was in jedem Kapitel passiert. Weil das meine Möglichkeit war, die Figuren richtig zu entwickeln, die Handlung richtig zu entwickeln und so weiter. Also von daher, eigentlich gab es keine Überraschung. Und dann bin ich doch durch eine Sache extrem überrascht worden. Wenn mir früher Autoren erzählt haben, dass die Figuren sich verselbstständigt haben, habe ich immer so leicht gelächelt, leicht gequält und habe gesagt, erzähl das auf Lesungen, weil es ist eine schöne Geschichte für Leserinnen und Leser. Aber das musst du mir nicht erzählen, weil ich weiß, dass du das richtig geplant hast. Mhm. Dann gab es zwei, drei Autorinnen, die gesagt haben, wart mal ab, wenn du es mal selber machst. Und tatsächlich gibt es in meinem Buch einige Momente, wo Figuren sich verselbstständigt haben, auch das in Anführungszeichen, weil wir wissen, wie Kreativität funktioniert und da passiert ja nicht, dass eine Tür aufgeht und dann kommt irgendwie eine zweite Persönlichkeit raus. Aber es gab eine Figur, Herrn Knotzke. Knotzke sollte wirklich nur einmal durchs Bild laufen und dann eine kleine Szene haben. Und dann kam Knotzke plötzlich in immer mehr Szenen rein, was total spannend für mich war, im Schreiben zu merken, nee, der muss da noch rein und der muss so noch sein, der braucht hier noch ein bisschen was. Und weil mir das so Spaß gemacht hat, diesen sehr übellaunigen Nachbarn zu schreiben, sollte er dann auch noch mal ins Finale reinkommen. Also mein Buch ist ein Ensemblestück, ihr habt es ja gelesen, da gibt es sehr, sehr viele Personen und irgendwie war so der Gedanke, nee, der muss am Ende noch mal kommen und sich am Ende noch mal vors Ensemble stellen und noch mal so einen Satz droppen. Ja. Und das ging nicht. Und es war sehr lustig, dass ich wirklich das Gefühl hatte, diese Figur, die sich vorher aufgedrängt hatte, aus meinem Unterbewusstsein raus, hat am Ende gesagt, so, das war's jetzt, Knotzke ist fertig, ich gehe nach Hause.
Knotzke out.
Knotzke out.
was du vorhin auch meintest, dass die Leute verschieden schreiben, also verschiedene AutorInnen verschieden schreiben, ist ganz spannend. Wir hatten vor bald 2 Jahren, glaube ich, hatten wir Sarah Lorenz und Katrin Wessling hier und haben mit ihnen eine vierteilige Kurzvideoserie gemacht, in der sie darüber gesprochen haben, wie schreibe ich eigentlich ein Buch von quasi von der Wiege bis zur Bahre. Und
ist Rowald die Bahre?
Das lassen wir mal unbeantwortet im Raum stehen. Und was halt spannend war, weil die beiden sehr unterschiedliche Ansätze zum Schreiben haben. Also wie du auch vorhin gesagt hast, also Kopf oder Bauch. Und die sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich in ihrer Herangehensweise. Und wir haben uns jetzt bei der Vorbereitung gefragt, auch wenn man so unterschiedliche Herangehensweisen hat, gibt es so, würdest du sagen, so drei Faustregeln, wenn man ein Buch schreiben möchte?
Mhm. Also könnte man natürlich jetzt mit Virginia Woolf anfangen und sagen, dass eine Frau bzw. ein schreibender Mensch immer ein eigenes Zimmer braucht und ein eigenes Zimmer quasi räumlich, aber auch im Kopf und mental. Aber um es mal ein bisschen rudimentärer anzugehen, ich glaube, dass jeder Mensch schreiben sollte. Genauso wie Lesen das Leben einfach schöner macht, weil der Geist flexibel bleibt, weil man neue Dinge herausfindet und so weiter, ist auch Schreiben eine wunderbare Möglichkeit, um sich auszudrücken und auch in sich manche Türen aufzustoßen, die man nicht aufmachen würde, wenn man nicht schreibt. Das sieht man ja auch ganz oft, wenn Menschen eine Trauerkarte schreiben sollen. Bei Glückwünschen geht's noch, weil dann schreibt man, ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, es geht dir gut und blablabla. Nun geht's um eine Trauerkarte und es fällt vielen Menschen schwer, Trauer in Worte zu fassen. Mhm. Wenn man mit dem Menschen spricht und sagt, aber sag mir, was du der Person sagen möchtest, geht es. Weil verbal geht es raus, aber es geht nicht in der Schriftform raus. Und deswegen glaube ich, dass Schreiben für Menschen eine sehr gute Sache ist, über das reine Kommunizieren hinaus, weil man einfach lernt, Gedanken in einer anderen Form neu zu denken, neu zu strukturieren, sich auch dann zu überlegen, wie kann ich das ausdrücken? So, und warum erzähle ich das Ganze jetzt? Ich erzähle das, weil man am Anfang, bevor man anfängt zu schreiben, für sich, glaube ich, entscheiden sollte, möchte man für sich schreiben? Also wirklich nur für sich, so wie man Tagebuch schreibt und so weiter. Oder möchte man schreiben, weil man glaubt, dass man damit später ein Publikum unterhalten möchte. Beides ist vollkommen okay. Und in meiner Schreibberatung, die ich anbiete, ist es oft so, dass ich mit Menschen spreche, die das Gefühl haben, sie wollen den großen Gegenwartsroman schreiben. Und für mein Geschäftsmodell ehrlicherweise relativ blöd, dass ich dann tatsächlich jetzt schon einigen erklären musste, ich glaube nicht, dass du das möchtest. Weil du möchtest doch mit dem, was du da schreibst, möchtest du da wirklich in einer Talkshow sitzen? Möchtest du, dass Menschen das lesen und das zu ihrer eigenen Geschichte machen? Weil sobald man als Autor ein Buch abgegeben hat und sobald es gedruckt ist, gehört es ja nicht mehr dem Autor und der Autorin, sondern es gehört den Menschen, die das lesen. Mhm. Und da waren jetzt tatsächlich zwei dabei, die dann gesagt haben, okay, ich möchte, die eine sagte glücklicherweise, sie möchte trotzdem weiter mit mir arbeiten. Aber sie hat gesagt, ich verabschiede mich von dem Plan, das zu veröffentlichen. Möchte das dann wirklich nur für mich und für meine Familie machen, aber nicht fürs große Publikum. Also erste Frage sollte immer sein, für wen möchte ich schreiben? Für mich als Lustgewinn oder für andere, für deren Lustgewinn? Das zweite ist wirklich das Thema Lust. Auch da habe ich im Laufe der Jahre immer wieder mit Autorinnen und Autoren gearbeitet, auch bei Verlagen, die Schreiben nicht mehr als Vergnügen empfunden haben, sondern nur noch als Arbeit empfunden haben. Und ich glaube, in dem Moment, das kennt ihr auch, ihr arbeitet ja auch kreativ, sobald Kreativität mit zu viel Zwang verbunden wird, fängt es an, im Gebälk zu knarzen und so weiter. Und man verkalkt richtig in den Muskeln am Körper, aber auch in den Muskeln, die Kreativität ja auch ist.
Kreativität ist halt nicht auf Knopfdruck abrufbar, meist.
Ich glaube, es ist auf Knopfdruck abrufbar, gerade wenn man in so einem Kosmos-Verlag arbeitet. Aber die, die frei fließen kann, ist anders als die, die immer auf den Punkt rausgeschossen werden muss. So, also erster Punkt, für wen? Zweiter Punkt, mach es mit Liebe. Mhm. Und dritter Punkt, bleib dran. Auch da kenne ich genug Menschen, die sagen, ja, ich möchte irgendwie im Urlaub gerne schreiben. Ist wunderbar, wenn man es für sich selber tut. Aber wenn man die Idee hat, dass man eine Geschichte schreiben möchte, die dann mehr als 30 Seiten hat und die in die Welt rausgehen soll, dann braucht man eben auch noch den Faktor Zeit dazu. Dann muss man die Möglichkeit haben, sich das so einzurichten, dass man jeden Tag schreiben kann oder in jeder Woche zwei Tage hat. Das ist ganz schwierig. Du hast zum Beispiel Kinder. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du, weil du gerade gesagt hast, dass du auch als Autorin gearbeitet hast. Menschen, die Kinder haben, haben eine ganz andere Herausforderung natürlich beim Schreiben, weil ja da immer noch andere Menschen sind, die sehr ursächlich von ihnen abhängen. Ja. Aber dieser Faktor Zeit ist ganz wichtig, weil auch da
ist meine Erfahrung, wenn ich mit Autorinnen und Autoren arbeite, wenn sie sagen, wir schreiben immer in den Ferien. Oder eine Frau hat mir gesagt, ja, ich habe jeden Sonntag, habe ich 3 Stunden Zeit. Und ich habe gesagt, das können Sie probieren. Aber ganz ehrlich, von einem Sonntag zum anderen Sonntag in Ihrem Leben, mit Beruf, mit Kindern, mit Partner, mit Freundinnen und Freunden, mit dem normalen Hurly-Burly und dann kommt auch noch Trump obendrauf, ist ein bisschen wenig. Überlegen Sie sich wirklich, ob das im Moment für Sie das richtige Ding ist. Oder ob Sie eher in die Richtung gehen, was kann ich sonntags für mich fertigstellen?
Ja.
Und mit der Frau, mit der ich darüber gesprochen habe, die macht jetzt tatsächlich einen Episodenroman, weil sie gesagt hat, sie hat nicht die Kapazität gerade für die durchgehende Handlung. Und dann sind wir auf diese Idee der Episoden gekommen, wo einzelne Personen immer wieder auftauchen, aber wo sie wirklich sagt, da kann ich an dem Sonntag in den 3 Stunden, kann ich genau die Abschnitte zu einzelnen Figuren schreiben, die ich haben will.
Ja, cool.
Das war jetzt sehr ausführlich. War ja, die Frage richtig beantwortet?
Aber genau deswegen haben wir die Frage ja gestellt. Ja. Und spannend auch, du sagst, der dritte Punkt war die Zeit. Also das ist, dass man muss dranbleiben, das dauert. Du hast vorhin schon erwähnt, du hattest ein Sabbatical. Mhm. Und jetzt einfach mal so gerade rausgefragt, wie lange hat es gedauert von deiner ersten Idee für das Buch bis jetzt?
Also das Buch rauskommt. Die erste Idee, das habe ich gerade schon gesagt, hatte ich Silvester. Als ich Silvester auf dem Sofa saß, also vor die Zeitung saß. Silvester von vor 2 Jahren.
Ja,
ich war schnell. Rowohlt war es nur eingeschränkt. Aber auch das muss man ja sagen. Verlage haben ja wahnsinnige Vorläufe und müssen ja immer gucken auf den richtigen Programmpunkt und das richtige Programm und so weiter. Von daher hat es bei mir relativ lange gedauert. Aber ich habe dieses Buch, die Idee hatte ich an Silvester. Dann habe ich, komme aus Bayern, also bayerischer Arbeitnehmer fängt ja am 7. Januar erst an zu arbeiten. Dann habe ich am 7. Januar mich hingesetzt und geguckt, jetzt schauen wir doch mal, ob ich ein Exposé hinkriege. Weil ich bin wirklich auch so ergebnisoffen rangegangen, weil es hätte ja auch sein können, dass ich doch mit dem Croissant aus dem Essen weitermache. Dann habe ich das Exposé geschrieben und war nach einer Woche so, dass ich sagte, okay, das gefällt mir gut als Geschichte. Und dann habe ich gesagt, jetzt guckst du mal, wie weit du beim Schreiben kommst. Und dann habe ich bis Ende Februar geschrieben und dann war ich fertig.
Krass.
Dann habe ich nochmal eine Überarbeitung gemacht. Also ich habe mir 3 Testlesende gesucht. Was auch eine ganz spannende Erfahrung war, auch das ja, normalerweise bin ich der Testlesende, und dann aber wirklich an 3 Frauen ranzugehen, die ich alle aus unterschiedlichen Gründen sehr bewundere in der Arbeit, die sie machen, und das Feedback zu bekommen, das war hilfreich, dann habe ich es überarbeitet und dann habe ich ganz ergebnisoffenes an Agenturen geschickt, weil ich dachte, das muss jetzt mal irgendwie zu dem Prozess dazugehören. Dann habe ich eine Agentur gefunden und dann ging das relativ schnell, dass ich dann im Sommer 2024 das Buch an Rowohlt verkauft habe.
Ja.
Und im Mai 2026 erscheint es dann jetzt auch. Und ich freue mich sehr.
Wir freuen uns auch.
Meinst du, man könnte Exposé schreiben und das etwas zum Testlesen an andere weiterreichen, auch noch auf die Liste schreiben? Tipps für Menschen, die ein Buch veröffentlichen wollen.
Das kann man sicher als Tipps dazu bringen, aber da hast du ja schon was, was fertig ist. Mhm. Und ich glaube, dass viele Menschen diesen ersten Schritt unterschätzen, weil es braucht natürlich, bei mir ging es sehr schnell, das ging aber bei mir auch sehr schnell mit dem Runterschreiben, weil ich dieses belastbare Exposé hatte, weil ich natürlich dadurch, dass ich sehr oft mit anderen Autoren und Autoren erarbeitet habe und denen geholfen habe, ihr Exposé fertig zu kriegen. Deswegen war für mich sehr schnell in der Lage, das wirklich so rund zu schleifen, wie ich es haben wollte, bis auf Herrn Knotzke, der dann irgendwie der Meinung war, er braucht doch ein paar Szenen mehr. Und ich glaube, zuerst muss man es dann, ganz egal, ob man es nur für sich schreiben möchte oder schon mit der Idee eines Publikums schreiben möchte, zuerst muss man erstmal für sich fertig werden. Deswegen, die ersten 3 Tipps sind auf jeden Fall, hab den Raum, weiß, für wen du schreibst und bleib dran. Und dann, genau wie du sagst, dann kommt der Punkt natürlich, dass man nach draußen gehen sollte. Das ist für mich leicht gewesen, weil ich 3 Vollprofis ansprechen konnte. Die eine war ganz lange Verlagsleiterin bei verschiedenen Verlagen, ist heute Ghostwriterin im Sachbuchbereich. Die zweite ist eine Redakteurin, mit der ich von meiner ersten Woche im Verlag an zusammengearbeitet habe, also auch über 30 Jahre. Und das dritte war meine beste Freundin, / Chefin, Ex-Chefin, mit der ich auch sehr viele Jahre zusammengearbeitet habe. Und von denen habe ich ein Feedback bekommen, das eben nicht ein Feedback war von Mama, Papa, bester Freund, weil auch das unterschätzen manche Menschen, die schreiben, das Feedback, was man bekommt, ist oft ein Feedback, was man persönlich bekommt. Und es hat mit dem Buch nicht mehr viel zu tun. Und ich wollte wirklich drei Personen haben, die mir auch schonungslos sagen, das funktioniert nicht. Möglicherweise habe ich deswegen meine Ex-Chefin auch an dritte Stelle gesetzt. Da hatte ich das Feedback von der ersten und der zweiten Testleserin schon. Und dann habe ich mich getraut, es auch an Beate zu schicken, weil wir so lange, so intensiv auch über Texte gestritten haben und sehr gestritten haben. Das gehört bei uns so ein bisschen die Persönlichkeitsstruktur, dass ich da auch ein bisschen Angst hatte. So, und deswegen ist da eine Problemstellung für Menschen, die zu Hause sitzen und schreiben und niemanden in der Branche kennen, ist eine Problemstellung, wie bekomme ich denn wirklich Feedback, das funktioniert? Ich habe ganz früher immer gesagt, suchen Sie sich Ihren Lieblingsbuchhändler, Ihre Lieblingsbuchhändlerin und fragen Sie die. Mhm. Irgendwann haben meine Lieblingsbuchhändlerinnen und Händler angefangen, mich zu schlagen, weil sie gesagt haben, würdest du bitte nie wieder erzählen, dass Leute zu uns kommen und sagen, können Sie mal mein unveröffentlichtes 1900 Seiten Fantasy-Epos lesen?
Oh, das klingt wie an der Buchmesse. Wenn Leute zu unseren
Klassikern, genau, ja. Ich habe einen Ausdruck dabei.
Bonk.
So, da ist natürlich eine Problemstellung, aber auch da gibt es ja glücklicherweise mittlerweile übers Internet Möglichkeiten, sich zum Beispiel Schreibgruppen anzuschließen, wo man von Kolleginnen und Kollegen kritisiert wird.
Ja.
Aber ja, du hast recht, und das war ja deine Frage, gehört das dazu? Ja, das gehört dazu. Ja.
Und mir fällt auch sofort ein, so, wer kann überhaupt Bücher schreiben, ne? Also dieser Faktor Zeit und eben Kontakte spielt echt eine große Rolle. Also nicht nur Kontakte zu Verlagen, sondern eben, was im Umfeld ist man? Hat man überhaupt Menschen um sich, die lesen? Und sind, wenn sie nicht lesen, ist das dann überhaupt eine Meinung, die ich haben möchte von denen, wenn die mein Buch lesen? Ne? Also kann man da dann so Gewicht drauflegen.
Aber das ist ganz spannend, dass du das ansprichst, weil genau dieser Punkt kommt natürlich auch wieder zu der ursprünglichen Frage zurück oder der zweiten Frage. Für wen schreibe ich das? Wenn man eine Geschichte einfach in die Welt rausgeben möchte oder aus sich rausbekommen möchte, die sehr, sehr persönlich ist, dann sollte man auf gar keinen Fall dann aber sagen, ich gehe damit jetzt weiter raus, weil dann ist es ja einfach etwas sehr, sehr Persönliches, was nach draußen geht. Und in dem Moment aber, wo man sich entscheidet, für ein Publikum zu schreiben, dann muss man aber auch akzeptieren, dass Menschen einem sehr kritisches Feedback geben. Schön ist es immer, schöner, aber Kritik ist meistens besser.
Ja, oder macht sich ja auch angreifbar. Ne?
Man macht sich angreifbar und das muss man wollen. Und für mich tatsächlich ein Gedanke, den ich jetzt bekomme, den ich in meiner Zeit als Lektor in der Form nicht hatte. Da habe ich meinen Autoren und Autoren immer den Rücken gestärkt, wenn die ersten negativen Kritiken kamen. Und habe immer gesagt, mach dir überhaupt nichts draus. Du hast dieses Buch geschrieben, du liebst dieses Buch, ich liebe dieses Buch, der Verlag liebt dieses Buch. Das ist alles, was jetzt mal zählt. Das sagt sich aber deutlich entspannter, wenn man das Buch nicht selber geschrieben hat, habe ich jetzt gemerkt.
Auf jeden Fall.
Und jetzt merken, was das mit mir macht, wenn Feedback von draußen kommt, das ist schon wirklich nochmal eine ganz andere Nummer. Und deswegen wirklich die Frage, möchte ich das in die Welt rausgeben oder möchte ich das nicht rausgeben? Und das ist vollkommen okay, finde ich auch, wenn man ein Buch schreibt und für sich entscheidet, das habe ich für mich geschrieben. Oder auch so ein Klassiker, eine Frau, eine Mutter, Großmutter, schreibt die Geschichte ihrer Familie oder ihre Geschichte auf, weil sie sagt, ich möchte, dass nicht nur meine Kinder und meine Enkel, sondern vielleicht auch meine Urenkel das irgendwann lesen. Es ist genauso wertig wie ein 1900 Seiten Science-Fiction- oder Fantasy-Epos, was in 68 Ländern erscheint. Mhm. Es hat alles den gleichen Wert, aber es sind andere Herangehensweise.
Ja. Du hast gesagt, dass du dich mit deiner Ex-Chefin, als ihr noch zusammengearbeitet habt, sehr gern und häufig über Texte gestritten.
Bis aufs Blut.
Ja, und wir reden ja heute über die Buchbranche und wie das so ist im Buchverlag. Wie häufig wird gestritten? Und wie stark wird gestritten? Und um was wird gestritten?
Also ich glaube, in einem guten Verlag, in einem Verlag, der funktioniert, wird sehr viel gestritten und wird sehr viel debattiert und argumentiert, weil Streit und Kritik ist Reibung und Reibung erzeugt Wärme. Mhm. Und ich habe kontroverse Diskussionen in meinem Buch nie als negativ empfunden, denn tatsächlich kann einem Lektor, einer Lektorin auch nichts Besseres passieren, als dass sie mit einem Manuskript in die Lektoratsrunde kommt, voller Begeisterung, das Herz ist voll und dann sitzt man plötzlich 15 Leuten gegenüber, die sagen, meh. Weil genau dann, wenn man das Projekt verteidigen muss, wenn man über das Projekt spricht, wenn man andere Blickwinkel auf das Projekt bekommt, ist man ja in der Lage, das Projekt neutraler zu betrachten. Und man kann aber auch genau die ganzen Schritte gehen, wo man sagt, okay, aber was bräuchte es denn, damit ihr alle begeistert seid? Und das kann man dann mit der eigenen Vision abklären, mit der Vision der Schreibenden abklären. Und deswegen glaube ich, dass Streit und Auseinandersetzung und Konfrontation ein Buch besser macht. Nun gibt es die Leute, die sagen, nee, es muss immer alles sehr freundlich bleiben und so weiter. Und ja, natürlich ist es schön, wenn alles freundlich bleibt. Aber ich glaube, dass das meiste, was ich über das Büchermachen gelernt habe, habe ich gelernt dadurch, dass ich mal eine Kollegin hatte, viele Jahre lang, die nicht wollte, dass andere Lektorinnen und Lektoren Bücher ins Programm bekommen. Weil sie wollte eigentlich immer nur, dass ihre Bücher gesehen wurden. Ja. Und die hat oft sehr, sehr kontrovers gegen die Bücher, die in einer Lektoratsrunde vorgestellt wurden, argumentiert. Und ich habe von der so viel gelernt, dadurch, dass ich einfach gesehen habe, okay, weil es war immer gute Kritik, es war nie ein Meh, sondern es war immer gute Kritik. Und ich habe sehr viel von der gelernt, weil ich gesagt habe, ah, so kann man das sehen. Und beim nächsten Mal bin ich mit einem Projekt in die Runde gekommen, wo ich dann schon antizipiert habe, was könnten die Kritikpunkte sein, wo muss ich ehrlicherweise das Exposé schon für die Runde ein bisschen tweaken, was vielleicht noch gar nicht im Manuskript so drinsteht, aber wo ich denke, ah, wenn ich es unter Vertrag habe, dann kann ich da mit der Autorin, dem Autor drüber sprechen. Ja. Und von daher finde ich, sich auseinandersetzen, miteinander ringen auch, ist das Beste, was einem Buch passieren kann.
Ist dann auch ein zusätzliches Gütesiegel für das
Buch. Genau.
Im Endeffekt, weil wenn das Buch dann durch all diese, über all diese Hürden gekommen ist, dann muss es ja gut sein. Eigentlich, ne? Also dann finden es ja sehr viele Leute gut zumindest.
Und was aber auch eine wichtige Sache ist, ich glaube, Daniel Kehlmann hat es mal gesagt, ein guter Verleger ist ein Verleger, mit dem man irren kann. Ja. Auch das, finde ich, ist ganz wichtig, dass wenn man ein Projekt annimmt im Verlag und man über viele Diskussionen sagt, man steht als Verlag hinter dem Projekt, dass dann aber, wenn der Misserfolg, der ja nun leider manchmal auch kommt, wenn der eintritt, dass man dann eben als Autor, als Autorin sagen kann, aber der Verlag steht trotzdem wie eine Eins hinter mir, weil gemeinsam mit einem Verlag Erfolge feiern ist super, aber gemeinsam irren können ist ehrlicherweise noch besser. Ja. Wobei ich jetzt hoffe, dass das nicht auf mein Buch zutreffen wird.
Ja, wir werden sehen.
Wo es aber, finde ich, immer sehr nett zugeht, ist auf deinem Instagram-Kanal. Mhm. Ich finde, du zelebrierst sehr den Austausch zwischen AutorInnen oder Buchliebenden. Ich finde, das ist so ein schönes, da kommen so Menschen zusammen, also habe ich so das Gefühl, die sich für Bücher interessieren, egal ob sie selber schreiben oder lesen oder lektorieren. Und du hast irgendwie immer so, du hast so schöne Worte für diese Menschen. Mhm. Und verteidigst sie irgendwie so. Und ich finde, das ist so, ich finde, dein Account steht für mehr Austausch unter Schreibenden oder unter Buchmenschen.
Ich freue mich gerade so. Ich glaube, ich gucke dich an wie ein bekloppter Hundewelpe gerade, oder? Aber ich freue mich so. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Und ich habe mich gefragt, ob dir das bewusst ist und vielleicht ja auch nicht nach deiner Reaktion gerade. Also ob du das halt dir vorgenommen hast, das so zu tun, also so zu zeigen, hey, wir müssen uns austauschen, wir brauchen das, weil wo, wenn nicht auch hier und jetzt, und wir haben das jahrelang nicht gemacht und so Gatekeeping betrieben.
Ja, und so eine absolute Positivität und eine Offenheit, die wirklich sehr schön ist auf dem Kanal.
Mhm. Ja.
Also das finde ich wirklich einen ganz großen Ritterschlag, dass ihr das gerade sagt. Das bedeutet mir gerade ganz viel. Und ich werde jetzt nicht rührselig, sondern beantworte ganz professionell die Frage weiter. Als ich angefangen habe, Buchrezensionen bei mir auf Instagram zu veröffentlichen, weil angefangen hat es ehrlicherweise mit Urlaubsfotos und ich habe dann immer so die Absurditäten des Alltags auf Dinge, die auf der Straße liegen, fotografiert.
Aber nur mit schönen Filter?
Manchmal auch nicht ganz so schöne Filter. Und ich hatte einen Hashtag heitere Geschichten vom Scheitern. Also wurde dann auch mal von anderen Leuten gekapert, aber wenn man nach dem Hashtag heitere Geschichten vom Scheitern sucht, dann findet man auch kleine lustige Geschichten, die ich so zu Alltagsfunden hatte. Und als ich dann irgendwann angefangen habe, Rezensionen zu schreiben, war mir ganz wichtig, dass ich wirklich mich mit den Büchern auseinandersetze und in dieser Auseinandersetzung auch durchaus sagen kann, dieses Buch hat mir nicht gefallen. Oder, was bei mir tatsächlich häufiger vorkommt, das ist wieder die professionelle Brille, dass ich das Gefühl habe, da ist ein Mensch, der wahnsinnig gut schreiben kann und der super erzählen kann, aber wo der letzte Punkt fehlt und wo eventuell, das ist immer meine Vermutung, wo der Verlag nicht genug mit diesen Menschen gearbeitet hat. Weil genau diese Arbeit, die ihr im Verlag macht, ist ja nichts anderes. Also gut, ihr werdet es wahrscheinlich fürs Geld tun, aber es ist ja auch ein Akt der Liebe für das Projekt, weil ihr wollt, dass die Menschen, die Bücher schreiben, bei Rowohlt perfekt aufgehoben sind, dass sie nach draußen gebracht werden, dass sie ihre Lesenden finden. Und manchmal habe ich das Gefühl bei Romanen, dass diese Liebe dann eventuell irgendwo nicht so ganz hochgeschrieben wurde und zum Beispiel in das Lektorat eher gekuschelt, statt kratzbürstig alles nochmal auf links gedreht hat. Und das war für mich wirklich ein Struggle, auch wie kann ich das verbalisieren im öffentlichen Raum, sodass es wertschätzend ist und gleichzeitig aber auch Kritikpunkte anspricht. Und da habe ich wirklich mit gestruggelt. Ich habe auch mal eine Rezension geschrieben, wo dann die Autorin überhaupt nicht glücklich mit war. Die habe ich mittlerweile dann auch gelöscht, weil die nicht damit umgehen konnte, dass ich gesagt habe, sie können fantastisch, oder die Autorin kann fantastisch schreiben, ich spreche ja niemand persönlich an, sie kann fantastisch schreiben. Die Geschichte ist eigentlich auch super, aber es fehlt so der eine Punkt, die Feinheit, dieses, dass im Buch die Sachen nicht nur passieren, weil die Autorin gerade braucht, dass das passiert, sondern dass es so passiert, wie es im Leben auch passiert. Und die fand es nicht schön, deswegen habe ich es mittlerweile gelöscht und bin froh, wenn ihr sagt, dass genau wie ich es jetzt mache und diese Mischung aus sehr viel, auch manchmal ungebremster Begeisterung, aber manchmal auch so ein Gefühl von, hätte noch ein bisschen schöner sein können, dass das gut rüberkommt.
Ja, ich finde so Kritik auf Social Media ist ja auch echt, also es ist ja schwierig. Und es wird ja auch viel diskutiert darüber, ob man Bücher rezensieren sollte, die einem nicht gefallen haben. Oder es gibt so Listen, hier diese 5 Bücher fand ich letztes Jahr ganz schlimm oder so. Ne? Da wird ja drüber diskutiert, ob das jetzt Content ist, den man so veröffentlichen sollte. Also so die Punkte zu nennen, die du gerade gesagt hast, dass da vielleicht irgendwie so ein Dreher noch fehlte oder vielleicht irgendwie die Zusammenarbeit.
Kann man nur vermuten.
Genau, also ich finde das ist ja völlig legitim und es bringt ja auch nicht so viel, nur über die Bücher zu schreiben, die man jetzt gefeiert hat. Ne? Und man kann es ja trotzdem gefeiert haben, bis zu einem bestimmten Punkt im Buch. So, als, oder man feiert halt die Worte, die die Autorin gefunden hat. So.
Ja. Und ich finde, es ist halt sehr wertschätzend, ob es jetzt eine eher negative oder eine positive Kritik ist, was von dir kommt. Und es kommt auch ganz klar aus einem, von einem Ort des Wissens. Also wie du ja, man merkt halt, du arbeitest schon lange in diesem Bereich und du weißt ja, von was du sprichst. Und wenn du sagst, ja, diese Person kann super toll schreiben, irgendwo fehlt noch irgendwie das und das, ist es ja was anderes, als wenn jemand sagt, dieses Buch war scheiße. So, ne? Und das ist schon, und das ist schon sehr nett und es ist halt wirklich, ich glaube, das fällt ja nicht nur uns auf, das ist halt auf deinem Kanal, das ist sehr wertschätzend, was du machst.
Es ist sehr wertschätzend und das Lustige ist, ich schreibe ja relativ lange Rezensionen, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, viel zu lang für Instagram und mir hat neulich noch jemand gesagt, du könntest so viel mehr Verbreitung haben, du könntest so viel Follower mehr haben, wenn du es einfach mal kürzer machen würdest und das finde ich einen guten Ansatz. Aber auf der anderen Seite, es soll ja am Ende des Tages auch immer Spaß machen. Deswegen nehme ich das Kompliment von dir auch so gerne an, weil diese langen Rezensionen machen mir einfach Spaß. Es bereitet mir große Freude, da in die Details reinzugehen, noch eine Textstelle mehr zu zitieren, um noch ein bisschen mehr zu zeigen. Schaut mal, wenn dir diese Textstelle gefällt, dann ist ja auch das richtige Buch für dich.
Ja.
Und einer der schönsten Momente tatsächlich im letzten Jahr war, da habe ich ein Buch gelesen, das mir nicht wirklich gut gefiel, wo ich nicht in die Emotionalität reingekommen bin, die ich gebraucht hätte, um dieses Buch hochzuhalten. Habe das auch verbalisiert, dass ich dieses Buch aus folgenden Gründen gut finde, dass ich das Schicksal der Frau, um das es da geht, sehr, sehr spannend finde, dass mir aber das fehlt, dass ich mich da reinfallen lassen kann. Und wir haben danach, bei mir passiert gar nicht so viel sichtbar in den Kommentaren, aber ich bekomme wahnsinnig viele Direct Messages. Und wir haben 4, 5 Frauen geschrieben, du hast dieses Buch jetzt nicht positiv besprochen, aber du hast mich so neugierig gemacht über das Thema und die Textstellen, die du gegeben hast. Ich habe es mir jetzt bestellt. Und das ist ein richtig großer Glücksmoment für mich gewesen, weil ich gedacht habe, siehst, es geht auch so. Man kann auch sagen, das ist nicht mein Buch.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es ist ein Buch, das ich gerne nach draußen stellen will. Und ein Buch, das erste Buch seit langer Zeit, was ich gelesen und nicht besprochen habe, hatte ich gerade. Das ist ein Buch, ich habe es gelesen, ich habe das mit großer Vorfreude angefangen zu lesen. Ich sage jetzt nicht, welches es war, aber vielleicht später. Auf Gamma. Ich habe das mit großer Begeisterung angefangen zu lesen und habe schon auf Seite 5 gemerkt, oh. Und dieses oh wurde immer größer. Und dann habe ich am Ende überlegt, soll ich da jetzt was zu schreiben? Und ganz ehrlich, ich hätte da nichts Positives dran finden können, selbst mit viel Arbeit nicht. Und das wäre dann, selbst wenn ich dann nur irgendwie die paar positiven Punkte nach draußen gestellt hätte, es wäre keine Lüge gewesen, aber es wäre auch nicht die Wahrheit gewesen.
Ja.
Und deswegen habe ich es nicht besprochen. Und dieses Buch ist ganz weit oben auf der Bestsellerliste. Und ich sehe, dass es unfassbar vielen Menschen aus der Seele spricht. Und das ist, glaube ich, etwas, was oft vergessen wird, dass wir haben alle, gerade wir professionellen Menschen, die mit Büchern umgehen, wir haben natürlich objektive Kriterien, wie man ein Buch beurteilt.
Ja.
Aber diese ganzen objektiven Kriterien sind letztendlich nur subjektiv.
Ja. Du machst ja auch fleißig Werbung für dein Buch auf Social Media. So gehört sich das. Das finden wir natürlich sehr, sehr gut. Meinst du, Social Media ist mittlerweile Pflicht für AutorInnen? Meinst du, man braucht das heute?
Ich glaube, das muss jeder Autor, jede Autorin für sich selber entscheiden. Bei mir ist es so, dass ich mir meine Reichweite, wenn man das so nennen will, aufgebaut habe über meine Liebe zu Büchern und über meine Liebe dafür, Bücher zu vermitteln und Menschen fürs Lesen zu begeistern. Und jetzt passt es ganz gut, dass ich jetzt schon auch hier und da mal ein bisschen was über mein Buch erzähle. Also ich schreibe ja so ein Making-of, habt ihr vielleicht gesehen, wo ich einmal im Monat, immer letzter Sonntag im Monat, erzähle, was die einzelnen Schritte für mich zum Buch waren. Und das finde ich ist okay. Wenn das Buch dann im Mai erschienen ist, werde ich sicher auch noch ein kleines bisschen mehr machen. Aber ich möchte meinen Kanal, der für viele Menschen da draußen jetzt aber auch schon so der Kanal ist, wo sie einfach viel über andere Bücher bekommen, das soll genauso bleiben.
Ja.
Ich möchte nicht so ein reiner Werbekanal werden.
Ja.
Und wenn ich mir so anschaue, es gibt natürlich große Autoren und Autoren, die machen auf ihrem Kanal nichts anderes als Werbung für ihr eigenes Buch. Und das ist auch super. Und das mögen dann auch irgendwie 4876 Herzchen. Das ist, glaube ich, nicht mein Weg. Und es gibt tatsächlich auch andere Autorinnen und Autoren, die sehr, sehr erfolgreich sind. Und die 200 Follower auf Instagram haben, die mal weiter posten, wenn was über sie gemacht wurde, aber für die das nicht im Vordergrund steht. Und ich glaube, das ist eine gute Mischung und man muss sich wohl damit fühlen.
Ja, du hast vorhin Daniel Kehlmann erwähnt, der hat gar kein Social Media.
Ja, ja.
Also prinzipiell nicht.
Und ich glaube aber, dass wir heute, also wir in Verlagen, aber auch wir als Gesellschaft immer davon ausgehen, dass alles in einer Form von Öffentlichkeit stattfinden muss. Und ich finde es ganz toll, wenn jemand wie Daniel Kehlmann oder Dennis Farbe, dessen Buch ich gerade gelesen habe, was bei Robert erschien, das ich liebe, großartiges Buch. Und der hat sich vor Erscheinen des Buches abgemeldet bei Instagram, weil er gesagt hat, das ist nicht meins. Und das fände ich super, weil die Forderung, mehr von sich geben zu müssen, die hat man vielleicht im Kopf, aber ich sag mal, wenn eine Leserin oder ein Leser ein Buch nur lesen wollen würde, wenn der Autor sich nackig macht auf Instagram, dann ganz ehrlicherweise will man diese Leserinnen und Leser auch nicht. Mhm. Also von daher, ja, es hilft, glaube ich, und es macht auch Spaß, aber ich würde jetzt keiner Autorin und keinem Autor raten oder tue es auch nicht in meiner Schreibberatung, auf Instagram etwas vorzutäuschen, was nicht da ist.
Ja.
Weil dann kommt man ganz schnell auch in so ein Ding, dass man eine Rolle spielt und will man das?
Ja, und auch wieder die Frage von Kapazitäten, ne? Also hat man überhaupt die Ressourcen, Content zu produzieren? Wenn nicht, dann bringt es eigentlich schon nichts mehr, ein Profil sich anzulegen. Und hat man die Kapazitäten, sich Content anzuschauen? Weil es ist ja nun mal ein Riesensog. Und wenn man dann auf der Suche ist nach Rezensionen oder so, kann das auch echt schwer werden, da sich die Zeit irgendwie einzuteilen oder so. Mhm. Also, und schafft man das vielleicht auch psychisch, sich das irgendwie alles reinzuziehen? Nicht nur Rezension, sondern auch an sich den ganzen Überfluss an Informationen. Ja.
Aber auch das ist ganz spannend, weil ich habe zwei Dinge immer, von denen ich gesagt habe, mit denen fremdel ich. Das eine war die Angst vor der eigenen Stimme und das andere war die Angst vor dem bewegten Bild. Mhm. Und als ich dann beschlossen habe, dass ich meinen eigenen Podcast Rababum starte, war das genau so ein Ding. Wenn ich meine Stimme jetzt so höre, wenn ich spreche, denke ich, oh, das ist aber eine nette Stimme. Wenn ich die später auf eurer Aufnahme hören will, werde ich denken, wer ist denn das? Ist ja furchtbar. Und mein Podcast war auf der einen Seite wirklich der Weg zu sagen, ich möchte meine Liebe für Bücher und meine Liebe fürs Lesen noch weiter mit Menschen teilen und noch auch zum Beispiel bei mir in den Buchgesprächen die Buchbranche noch transparenter für Menschen machen, die draußen zuhören und die eben nicht wie wir mal schnell zum Hörer greifen können. Und ihr könnt auch bei jedem Verlag in Deutschland anrufen und sagen, Mensch, kann ich mal kurz mit dem und dem sprechen, weil es interessiert mich. Mhm. Das haben viele Menschen nicht, deswegen habe ich den Podcast gemacht und habe mich jetzt an meine eigene Stimme gewöhnt. Es ist so ein bisschen so, wenn ich meinen Podcast höre oder nochmal abhöre, dass ich denke, ich weiß zwar nicht, wer der ist, aber mit dem könnte man zur Not mal was trinken gehen.
Ja, schön.
Und jetzt ist die zweite Herausforderung wirklich die Angst vor dem bewegten Bild. Und das hier gerade mit Kameras ist für mich eigentlich Endgegner. Ja, also das mache ich auch nur, weil ihr mich eingeladen habt.
Ja, sehr schön, dass du gekommen bist.
Ja, umso schöner, dass du hier warst.
Und ich finde, also so, wir kennen das ja, wir stehen ja viel vor der Kamera und es wird immer leichter. Also
ich hoffe es sehr.
Mir hat sogar sehr geholfen, ein besseres Bild von meinem Körper oder so zu kriegen.
Ja, ihr seid noch so jung, ihr habt noch Bindegewebe. Das wird bei
ja,
mir
aber ich sah ja trotzdem
schwierig.
Vor 10 Jahren anders aus. Also und na, vor 2 Kindern und so. Also das ist ja, man hat, glaube ich, ein anderes Bild und man sieht sich ja anders im Spiegel, als man irgendwie vor Kamera aussieht. Mhm. Und man kann sich auch irgendwie damit anfreunden. Also so, ich glaube, dass also ich habe festgestellt, als ich mich dann mehrmals so gesehen habe, ich bin gar nicht so komisch. Oder anders komisch, mhm. Und aber irgendwie witzig, weil ich habe doch ein ganz anderes Bild. Also man lernt sich noch mal ganz anders kennen.
Komisch,
allein schon gut. Sprache und mhm. Wie man sich dann bewegt dabei und so, das ist sehr interessant.
Ich glaube, wenn man im Leben einige Dinge richtig gemacht hat, dann ist man genauso kritisch, wie du das gerade sagst. Weil die Menschen, die mit so einem super Selbstbewusstsein immer durch die Gegend laufen und sagen, ich bin toll und schön und eloquent und alles, ich glaube nicht, dass die was richtig im Leben gemacht haben. Die haben immer nur Glück gehabt. Und ich glaube, dass wenn man viele Sachen richtig gemacht hat, dann ist man sich selber kritisch gegenüber. Und dann ist das, genau wie du sagst, auch ein Akt der Stärke und ein Akt der Selbstermächtigung. Dass man sagt, ich kann einen Podcast machen. Ich kann in ein Video gehen. Ich kann mich irgendwie mit einem Kollegen zusammen auf der Buchmesse hinstellen und alberne Dinge tun, weil ich bin und das dürfen die Leute sehen. Das finde ich großartig.
Und, aber gleichzeitig darf man sich auch, glaube ich, nicht so ernst nehmen.
Das ist sowieso immer das Allerwichtigste.
Ist sehr wichtig. Gutes Schlusswort.
Das war's jetzt schon?
Es ist so. Es ist
so ist es. Vorbei. Vielen lieben Dank, dass du hier warst, Tim.
Ja,
vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat großen Spaß mit euch gemacht.
Schön. Danke. Vielen Dank.
Recap.
Ein spannendes Gespräch und im besten Sinne des Wortes meandrierendes Gespräch. Wir haben ja sehr viel abgedeckt, aber es war wirklich sehr spannend, fand ich.
Ja, und ich hoffe auch für die HörerInnen und ZuschauerInnen, ich hoffe, es war nicht zu insidermäßig. Das kann ich gerade überhaupt nicht einschätzen. Wobei ich die Schreibtipps und so auch super fand. Ich fand die Ansätze voll schön.
Fand ich auch.
Ja.
Und auch die Stories aus der Branche, die Stories zum Schreiben und unser Ausflug in Social Media über seinen Kanal. Ich frage mich, wann wir ihn das nächste Mal einladen, weil wir haben ein Drittel von den Sachen geschafft, die wir eigentlich besprechen wollten. Und da gibt es doch noch sehr viel, was wir mal besprechen können.
Ja, ja, die nächste Folge steht an und ich durfte mir eine Frage ausdenken. Mhm. Die lautet, kannst du gut loslassen?
Kann ich gut loslassen?
Denk mal drüber nach.
Nehme ich mal mit und werde das nächste Mal mit einer Antwort aufwarten.
Toll.
Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und wir sehen und oder hören uns beim nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Bücher und
der Rowohlt-Podcast
mit Kevin
und Lisa.